Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine kurze Werbeeinschaltung. Wusstest du, dass Frauen in Österreich im Jahr 2024 immer noch 53 Tage gratis arbeiten? Wie finanziell unabhängig fühlen sich Frauen in Europa? Die Mastercard-Finanzstudie 2024 hatte sich zur Aufgabe gemacht, aktuelle Themen wie den Gender Pay Gap und die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen näher zu untersuchen. Finanzielle Bildung ist enorm wichtig für Frauen, um ein unabhängiges Leben führen zu können. Die Ergebnisse der Studie zeigen eindeutig, dass es noch viel zu tun gibt, insbesondere wenn es um die Förderung der finanziellen Selbstbestimmung von Frauen und Ungleichheiten im Job geht. Als weltweit führendes Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr setzt sich Mastercard für eine inklusive digitale Wirtschaft ein, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Mastercard engagiert sich stark dafür, eine bessere Welt für Frauen in der Arbeit und in der Gesellschaft zu schaffen. Das beginnt bei dem Ende des Gender Pay Gaps im Mastercard-Universum und endet bei aktiven Förderungen für Kleinunternehmerinnen, Startups sowie jungen Mädchen in MINT-Karrieren. Weitere Informationen findet ihr unter www.mastercard.at/de-at. Und jetzt geht's weiter mit Fair and Female.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute reden wir über Frauen, über die man niemals redet. Wir reden über Mörderinnen, über Täterinnen, über Frauen, die kriminell werden und wir schauen uns an, warum das passiert und was die Gesellschaft damit zu tun hat. Und ich freue mich sehr, das heute mit einer Frau besprechen zu dürfen, die sich genau diesen Fokus gelegt hat in ihren Recherchen. Sie hat ein Buch rausgebracht und wir sprechen heute ein bisschen über die dunkle Seite von Frauen. Herzlich willkommen, Anna Badora.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Liebe Anna, du bist Theatermacherin, du warst auch lange Intendantin des Grazer Schauspielhauses, warst an vielen deutschsprachigen Bühnen in der Leitung, aber auch, du bist, glaube ich, Universitätsrätin der Karl-Franzens-Universität, aber gibt es viel Bezug von zu Graz, zur Steiermark, deswegen erwähne ich das auch. Du hast aber für deine Arbeit auch viele nationale, internationale Preise bekommen. Also du bist in der Szene wirklich ein großer Name und hast wahrscheinlich auch mit Frauen, die straucheln und Frauen, die auch scheitern und auch sozusagen das Böse, sage ich jetzt mal, in sich haben, auf Theaterbühnen sicher auch inszeniert. Jetzt aber hast du dich mit Biografien von echten Frauen beschäftigt, was sehr spannend ist, auch sehr spannend zu lesen. Und ich würde gerne mit so einer Biografie einsteigen. Es war in den vielen Fällen, die ich gelesen habe, in deinem Buch, eine, die mich sehr berührt hat. Und ich möchte, also es geht um eine Frau, die du im Gefängnis besucht hast und sie hat ihre Tochter ermordet. Ich habe ein bisschen recherchiert, der Deutsche Spiegel hat damals geschrieben, Zitat, dramatischer Mord, Mutter tötet behinderte Tochter aus Überforderung, wie sie sagt. Passiert ist das im Jahr 2009, sie heißt oder du hast ihr den Namen Margit gegeben, sie sitzt in einem Gefängnis in Nordrhein-Westfalen, ihre Tochter war damals 21 Jahre alt. Vielleicht kannst du uns mitnehmen in diese Geschichte, was ist da passiert?
Naja, das, was mich wirklich interessiert ist, wie kann sein, dass eine Frau, die aus der Mitte der Gesellschaft kommt, liebende Mutter, anerkannte Nachbarin, eine Beraterin als Sozialpädagogin in ihrem Stadtviertel. Alle kamen zu ihr nach Hause, sowohl Eltern wie Jugendliche, um sich zu beraten, wenn sie Probleme hatten. Die auch eine perfekte Hausfrau und Ehefrau sein wollte. Wie kann passieren, dass so jemand plötzlich so eine Tat begeht, die sie übrigens bis heute nicht begreifen kann. Und ich habe eine Spur verfolgt bei ihr, die wirklich mit einer großen Stichwort Überforderung oder auch, was man heute sehr oft benutzt, Selbstoptimierungswille bezeichnen kann. Also eine Frau, die immer dachte, sie wurde auch so erzogen, dass das, was sie ist, nicht genügt, dass sie sich entwickeln muss, dass sie besser werden muss, dass alles, was in der Umgebung Schlimmes passiert, ihre Schuld ist. Und sie fühlte sich für nicht nur für ihre ganze Familie, sondern auch für ihre ganze Umgebung, ihr Freundeskreis, verantwortlich. Und die Familie war schon sehr breit mit Schwiegereltern, Eltern, Tanten, Onkel, die sie alle auch betreute. Aber wenn man allein von ihrem Mann spricht, er wurde dann ständig unterwegs, war Handelsvertreter und ganz wenig Zeit hatte zu Hause verbracht. Und nur ein Beispiel, da er leidenschaftliche Motorradfahrer war, macht sie einen Führerschein und kauft eine zweite Maschine, damit sie das wenige Zeit, wo ihr Mann zu Hause ist, doch mit ihm verbringen kann, weil er immer dann sich auf Maschine schmiss und wegfuhr. Und dann konnte sie mit ihm zusammenfahren und ein kleines bisschen Zweisamkeit mit ihm erleben. Und das war für mich so ein Beispiel dafür, wie weit sie geht. Als behinderte Tochter geboren wurde, hat sie ihr Leben Pflege dieser Tochter unterordnet. Erste paar Jahre war nicht klar, dass sie behindert ist. Man hat immer gedacht, das ist Entwicklungsverzögerung. Danach war klar, es wird nie besser. Sie hat ihr Traum realisiert. Sie wollte immer Sozialpädagogin werden und auch hat sie Kurse gemacht und im Kindergarten, behinderten Kindergarten ihrer Tochter gearbeitet, dann in der Schule, dann in Behindertenwerkstatt. Zusammen mit Entwicklung der Tochter hat sie ihre Ausbildung ergänzt und wurde dadurch wirklich populär in ihrer Gegend. Aber immer alles hat sie auf sich genommen, was schief ging. Als sie wahnsinnige Rückenschmerzen hatte, die hat als Bäckerin, weil sie als Bäckerin anfing, ihren Rücken völlig kaputt gemacht. Als sie zum Arzt ging, hat er ihr Schmerzmittel verschrieben. Opiade damals wurden außer Zweifel gestellt, man hat die einfach gegeben. Immer mehr, immer mehr, immer stärkere Dosis wurden ihr verschrieben. Kurz vor der Tat war sie bei 14 Tabletten, Schlaftabletten gemischt mit Opiaden, gemischt mit Beruhigungsmitteln. Alle ihre Umgebung meinte, das sei normal. Viele Frauen nehmen es so, um zu funktionieren. Weil wenn man es nicht nimmt, dann hat man Schmerzen, ist man vielleicht unleidlich. Und für die
Aber war das, Entschuldigung Anna, wenn ich dich da unterbreche, aber war das diese 14 Tabletten, die sie an dem Tatzeitpunkt genommen hat, war das irgendwie mit ausschlaggebend dann für auch die Beurteilung ihrer Tat? Da ist man ja, also wenn das jetzt Opiate, Beruhigungsmittel, Schmerztabletten, also hat das auch ihre Beurteilung durch das Gericht vielleicht auch verändert, milder gemacht, weil man das mit einberechnet hat?
Das, was mich verblüffte, überhaupt nicht. Die zwei Kriminalbeamten, die zum Tatort gerufen wurden, die haben festgestellt, dass die Frau so klar spricht, dass die, nach Meinung der Nachbarn, sie immer so offen, rational und freundlich ist. Ihr Haus war so gepflegt und alle haben bestätigt, dass sie nie neurotisch und hysterisch wirkt. Und das war der Grund zu sagen, die Frau ist voll für ihre Taten verantwortlich. Ihr Hausarzt hat zwar gesagt, die ist vernehmungsunfähig, aber man hat dann 8 Monate später, wurde ein Gutachter eingesetzt, der zum ersten Mal 8 Monate später mit ihr gesprochen hat. Und er hat festgestellt, nein, nein, das sei schon richtig gewesen, dass ihr Blut nicht untersucht wurde. Es wurde kein Blut von ihr untersucht.
Weil also man sagt, das heißt, man konnte gar nicht das mit einnehmen in den Prozess, weil man eigentlich keine Daten dazu hatte.
Allerdings im Gerichtsurteil stehen diese Mittel aufgezählt. Das heißt, man hat das schon erfahren und gewusst. Aber der Gutachter meinte, die können sich sowohl abschwächen wie auch verstärken gegenseitig. Und in jedem Fall ist er der Meinung und im Gerichtsurteil stand, wie er sehr glaubwürdig dargestellt hat, dass sich in ihrem Fall diese Mittel abgeschwächt haben und deswegen keine Rolle spielen.
Also hatte keinen Einfluss auf den Urteilsspruch. Einmal, glaube ich, muss man ganz kurz erzählen, was denn passiert ist, damit man eben einen Eindruck bekommt. Sie hat die Tat nie abgestritten. Also sie hat immer gesagt, ich habe das gemacht, obwohl sie keine klare Erinnerung hatte, was sie getan hat, aber sie hat ihre Tochter unter dem Vorwand, man würde für ein Piratenspiel üben, in den Keller genommen, hat sie gefesselt, geknebelt und dann quasi erstickt. Das ist die Tat. Und weil du jetzt schon angesprochen hast, diese Überforderung und diese Selbstoptimierung und diese gesellschaftlichen Zuschreibungen, aber natürlich entschuldigt das die Tat ja nicht.
Überhaupt nicht. Sie entschuldigt sie sich selbst gar nicht, am wenigsten. Und die ganze Zeit im Gefängnis, als ich sie gesehen habe, war sie schon 12 Jahre. Eigentlich, es fing das 13. Jahr. Und sie redete ständig darüber und versuchte mit einem fast was Manisches, hat es für mich gehabt, wie sie die letzten Wochen, Tage, Stunden, fast Sekunden vor der Tat beschreibt, um, als ob sie gehofft hat, dass sie versteht, wo dieser Klickpunkt war, weil in der Tat, sie erinnert sich nur splitterweise, also nur so Erinnerungsfetzen hat sie im Kopf, die sich mischen mit ihren Erinnerungen aus der Kindheit. Und sie wusste nicht genau, als sie quasi wieder bei Bewusstsein war, fragte sie, habe ich wirklich mein Kind umgebracht, weil sie diesen einen Fragment gesehen hat, wie sie mit der Tüte zu der Tochter näher kommt und ihr die Tüte aufsetzt. Und die war sich nicht sicher und fragte immer, bin ich Mörderin, habe ich mein Kind umgebracht? Sie hat auch mit diesen Worten die Nachbarin gebeten, Polizei zu rufen, dass sie ihr Kind umgebracht hat, war aber bis zu Ende nicht sicher. Aber danach natürlich, als man ihr klar gemacht hat, hat sie das voll, stand sie dazu. Ja.
Also du hast gesagt, sie ist auch schon lange jetzt im Gefängnis. Sie hat auch eine sehr hohe Strafe bekommen. Also
lebenslang. Was in Deutschland allerdings 15 Jahre heißen mag, kann, wenn man sich richtig verhält im Gefängnis. Dann kann man nach 15 Jahren rauskommen, theoretisch.
Mhm. Und das wäre ja dann bald soweit. Weißt du, ob sie Pläne hat, sozusagen, ob sie einen Plan für ein Leben wieder außerhalb des Gefängnisses hat?
Ich weiß, dass sich viele wieder an sie wenden und bitten sie weiter als Sozialpädagogin sich zu beteiligen. Sie hat einen sehr guten Ruf als solche. Die hat in einer kirchlichen Organisation gearbeitet, evangelische Kirche. Und gerade als ich da war, hat sie Besuch von Vertretern aus ihrer Gemeinde bekommen, aus der Kirche. Und war sehr, einerseits sehr berührt, sehr froh. Andererseits sagte sie, sie weiß nicht, ob sie es verdient, das so zu machen. Und sie weiß nicht, ob sie in der Tat imstande ist, rauszukommen und dort ihr Tatort zu sehen überhaupt. Mhm. Aber sozusagen die Möglichkeiten hat sie, die Arbeitsmöglichkeiten hat sie. In ihrer Gemeinde ist so, dass die Nachbar doch weitgehend ihren Mann beschuldigt haben für die Situation. Klingt ein bisschen doof, weil der war kein Täter. Aber wie er sich verhalten hat, auch danach, der kam ins Gefängnis und das Erste, sie hat gehofft, endlich sich mit ihrem Mann auszusprechen. Und das Wichtigste war für ihn doch, ob er die beiden Motorräder verkaufen darf. Sie sollte unterschreiben, weil er einen wunderbaren Ducati bekommen hat, per Gelegenheit. Und das war Traum seines Lebens, du weißt doch. Und bitte ermögliche mir das. Das war das Erste, was er mit seiner Frau besprochen hat. Und das hat sie natürlich sehr bitter gemacht. Also sehr. Und auch die Umgebung hat das mitgekriegt und hat eigentlich großen Teil zu ihr gehalten, auch wenn diese Tat grausam war. Und niemand hat es verstanden.
Ja, und ich möchte ja den Mann jetzt auch nicht unnötig in Schutz nehmen, aber es war natürlich auch sein Kind. Also
natürlich,
es
natürlich.
Ist möglicherweise auch verständlich, dass er sich da eine andere Schutzrolle auch zugezogen hat.
Natürlich, und letztendlich, der war auch der Meinung, dass seine berufliche Karriere dient der Familien, klassische Rollenaufteilung, und hat nicht verstanden, warum die Frau verbittert ist, dass er sich überhaupt nicht an Erziehung der Kinder, sie hat noch einen Sohn gehabt, an Erziehung der Kinder beteiligt, weil laut herkömmlichen Rollenaufteilung hat es seine Rolle gut erfüllt.
Mhm. Ja. Ja, ich möchte auf was kommen, was mir in letzter Zeit ein paar Mal schon untergekommen ist. Also der Fall hier, über den wir gerade gesprochen haben, der zeigt natürlich eine Seite von Kriminalität oder von Täterinnenschaft, die man so nicht sieht. Wiewohl man aber sehr oft sieht und neuerdings immer öfter in Literatur und in Serien, dass es Frauen sozusagen ein bisschen so diese Rachefrauen. Es gibt ein eigenes Genre, Revenge Literature, wo es immer darum geht, dass Frauen, die sozusagen diese Ungerechtigkeit nicht mehr hinnehmen. Ich glaube, das erste Beispiel war Kill Bill damals, der Tarantino-Film, wo man sehr grausam sieht, aber immer auf der Seite der Frau ist, weil sie hat ja recht, sie muss sich rächen. Und da gibt es es gibt Bücher dazu, es gibt Serien dazu, aber es ist eben ein sehr eingegrenzter Blick auf Frauen, die so was tun. Und wenn ich dein Buch richtig gelesen habe, dann sind das ja oft Kipppunkte, die ja nicht geplant sind, die sozusagen aus einer Summe an strukturellen, an gesellschaftlichen, an patriarchalen Dingen zusammenkommen und Frauen ein Stück weit dann alleine lassen. Also es hat nichts Heroisches, was dann passiert. Und das würde mich interessieren, wie du drauf blickst, auf die Racheengel, die man auf Netflix sieht und wo man sagt, ja genau so gehört's, und dann die Realität.
Naja, also die Gefängnisserien aus Netflix haben mit der Realität nicht so wahnsinnig viel zu tun, das muss man wirklich sagen. Und das behaupten auch Frauen, die bis zum Zeitpunkt ihrer Tat Kriminalität nur aus Netflix gekannt haben. Die sagen auch, das Gefängnis, ihre Tatablauf, haben sie sich so nicht vorgestellt. Nee. Also erstmal, was sie wirklich gemeinsam hatten, fast alle diese Frauen, das ist dieser Drang nach Selbstoptimierung, das ist nicht nur die Margit. Und dann sind noch zwei, drei andere Momente, ein Wille dazuzugehören. Frauen, die in der Erziehung oder in ihren Familien nicht besonders anerkannt wurden, die verächtlich behandelt wurden, die unglaublich powern mussten, um anerkannt zu werden, um ein kleines bisschen Anerkennung zu erhaschen. Und dann auch durch Schule, zum Beispiel ist eine, die Zora, die ständig die Schule wechselt, wird immer als die Neue, die Ausländerin behandelt. Also viele oder fast alle diese Frauen wollen irgendwohin dazugehören. Irgend zu einer Gruppe, zu einer Community, zu einer Familie. Und das ist der zweite Punkt. Und dann natürlich, was damit eng zusammenhängt, diese ganze kaufsüchtige Haltungen. Das ist typisch eine Frau, die kauft für ihre Freundinnen, ihre Freunde, ihre Bekannte. Die kauft sich Anerkennung. Die macht Geschenke, um von ihren Bekannten, ihren Freundinnen, ihren Freunden geliebt zu werden, anerkannt zu werden, bewundert zu werden. Auch Kaufsucht in Bezug auf Klamotten, Kleidung. Mhm.
Gibt es auch einen Fall eben von Betrug dann, also eine Steuerberaterin oder eine, ja, ich glaube eine Steuerberaterin.
Ja, also auf jeden Fall eine Verwalterin, eine Buchhalterin,
genau.
Eine große
Firma. Das war auch ein österreichischer Fall, die dann sozusagen ein zweites Leben sich daneben mehr oder weniger aufgebaut hat, weil sie entdeckt hat, dass das funktioniert, diese schönen Klamotten und was man dann, was die Gesellschaft einem spiegelt. Das ist schon ein interessanter Punkt.
Genau, weil sie da auch eine andere Welt aufgebaut hat mit anderen Personen. Also das waren keine Personen aus ihrer Schicht, feine Damen der Gesellschaft und Frauen, die ihre schöne Kleider sofort mit Anerkennung begegnen sind. Und dann lebte sie in diesen zwei Welten, in der Tat. Eine Buchhalterin-Welt, harte Ehe, graue Arbeitsmaus, und dann wechselte sie zu einer Dame der Gesellschaft.
Also es sind schon immer wieder auch Schnittmengen, wie man Frauen bewertet, und egal aus welcher Perspektive, es ist halt oft von außen. Also das sind Frauen, ich sage es jetzt nochmal, die sind alle aus der Mitte der Gesellschaft. Wir reden hier nicht von Unterschichten. Und dennoch ist es so, dass der Wert der Frau an sich, für sich alleine, sehr, sehr gering ist von all diesen Frauen, die du da besucht hast.
Ja, eine Justizbeamtin in Köln hat mir gesagt, die Emanzipation hat von den Toren der der Gefängnisse Halt gemacht. Das heißt, auch Frauen aus sogenannten besseren Familien wurden alle sehr konservativ erzogen. Und Frauen, die aus einfacheren Familien kommen, die überwiegende Teil sind diese Frauen in deutschen und auch österreichischen Gefängnissen sowieso, die haben oft keine Ausbildung, glauben nicht daran, dass sie allein als Mensch existieren können, ohne einen Mann. Das ist in einigen Lebensgeschichten sehr stark abzulesen. Und das Selbstwertgefühl ist extrem niedrig. Und deswegen habe ich so bewundert in deutschen Gefängnissen, dass dort bestimmtes Bemühen ist, diesen Frauen Ausbildung zu geben. Dass ganz viele Schulausbildungen, Berufsausbildungen, die dann außerhalb fortgeführt werden können durch Kooperationen mit bestimmten Ausbildungsinstitutionen.
Aber ist das in Deutschland und Österreich unterschiedlich?
In Österreich habe ich viel zu wenig davon erfahren, um wirklich verbindlich was zu sagen. Mein Eindruck war, dass es ziemlich große Unterschiede gibt, ziemlich große Abgrund zwischen beiden Haltungen. Wenn ich denke, was Zora erzählt hat, wie ihre Freundin Lea verzweifelt versucht, eine Lehre zu machen. Und das ist ihr nicht gelungen. Und dann hat Zora richtige Invasion auf Justizministerium angefangen mit Briefen, mit Bitten, dass man diese Ausbildung ihrer Freundin ermöglicht.
Aber dann sprechen wir doch über Zora und Lea. Das ist auch ein österreichischer Fall. Ich habe das gelesen und hatte natürlich auch gleich wieder irgendwelche Bilder aus Filmen oder Serien parat. Denn Zora und Lea werden ein Liebespaar im Gefängnis. Und vielleicht kannst du ein bisschen, also Zora hast du, glaube ich, stärker im Porträt einfach gesprochen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es zu dieser Verbindung kam.
Naja, Zora kommt aus einer Familie, die Wurzel hat, wie Zora selbst sagt, das wäre sonst politisch unkorrekt, die sagt, mein Vater ist mit mazedonischer Zigeuner, meine Mutter kommt aus Serbien. Ihre Familie ist eine Großfamilie, eigentlich Patchwork-Familie, weil ihre Mutter sich zweimal von ihren Ehemännern, von ihrem Vater gleich trennt und dann neue Ehepartner hat. Und die Familie wandert ständig. Die kann nirgends warm werden, weil sie, glaube ich, innerhalb einigen Jahren während der Schulzeit ist sie, glaube ich, 20, 25 Mal umgezogen innerhalb von Wien in die kleinen Städtchen um Wien rum. Das heißt, sie kann nirgends Wurzel schlagen. Und dann wird sie natürlich zu Hause wie eine billige Arbeitskraft eingesetzt. Die pflegt und versorgt Säuglinge, pflegt ältere Familienangehörige. Schule muss sie besuchen, muss gut sein, aber eigentlich ist keine Zeit dafür, weil sie andere Hausarbeit zu machen hat und wird nie wirklich anerkannt, nie. Und dann irgendwann will sie einfach raus, vor allem raus und lernt einen drogenabhängigen Mann und die weiß, dass er neurotisch ist, dass er furchtbar empfindlich ist, dass er manisch-depressiv ist. Aber sie sagt, ein Verrückter ist besser als 15. Zu ihrer Familie gehören 15 Leute und zieht zu ihm ein. Das geht dann irgendwie schief, dann arrangiert ihr Vater eine arrangierte Ehe. Aus Serbien wird Sohn seines Freundes eingeflogen und heiratet die Tochter des Gewalttätigen. Er schlägt sie, misshandelt sie, sie reißt sich wirklich mit allem, was ihr zur Verfügung steht, reißt sie sich von ihm weg und sucht aber nach Anschluss, nach der Familie und trifft einen Mann, ohne zu wissen, dass er lange kriminelle Karriere hinter sich hat, dass er mit einer Gruppe der Einbrecher eng zusammenarbeitet und sie ziehen in ihr kleines Heim, alle drei, der Mann mit den Freunden nach und nach, dann kommt noch die Schwester von ihm und so wird sie für einen Raubüberfall überredet oder beziehungsweise sie genießt eine Zeit lang das sehr, weil das eine neue Familie ist und versucht dem gerecht zu werden. Sie müssen irgendwie Geld verdienen, wie auch immer. Auf jeden Fall, sie wird von Männern derartig behandelt, misshandelt, derartig benutzt, eingesetzt, dass sie, als sie in die Josefstadt zur Untersuchungshaft gebracht wird, spricht sich schnell um, dass kein Beamter, kein Mann in ihre Nähe kommen darf, weil sie hysterische Anfälle bekommt. Es dürften nur Frauen gerade wenn es um persönliche Kontrollen geht, die oft natürlich gemacht wurden, Sicherheitskontrollen, dürfte auf keinen Fall ein Mann eingesetzt werden. Aber auch wenn man sie nur von einer Zelle in die andere führte, hat man immer die Beamtinnen geschickt, weil sie, was Männer betrifft, einfach richtig eine Phobie hatte.
Also sie wurde schon von Männern auch gebrochen.
Ziemlich hart, wie sie beschreibt, ihre letzte Beziehung, wo die ständig mit Pistole bedroht wurde und von Männern, die wirklich Rauschgift abhängig waren, die Glas gebissen und geschluckt haben, also hochneurotische Haltungen.
Und dann entwickelt sich eben diese romantische Beziehung im Gefängnis und sie setzt sich dann eben auch ein, wie du gesagt hast, für ihre Freundin. Dann ist sie schon wieder draußen. Und vielleicht können wir an der Stelle kurz über ein Thema reden, das ich glaube, dass dir eben auch wichtig ist. Wie gelingt denn das, wenn man eine Straftat gemacht hat, dafür Gefängniszeit absolviert hat und dann möchte man ja wieder zurück ins Leben? Und wie gelingt es Zora zum Beispiel?
Die Kölner Beamtin sagte mal, man darf die Straftäter, Straftäterinnen nicht doppelt bestrafen. Das Gericht hat Urteil ausgesprochen und wenn sie ihre Gefängnisstrafe absitzen, dann darf die Gesellschaft, ihre Familie, ihre Freundinnen, Freunde, ihre Umgebung, darf sie nicht noch einmal bestrafen, indem sie gebrandmarkt werden. Aber leider, es ist im Leben so. Allein dadurch, dass man für jeden Job Führungszeugnis braucht, polizeiliches Führungszeugnis. Und wenn man, ich habe ein sehr interessantes Gespräch mit einem Wiener Rechtsanwalten, Szymon Świderski, der hat erzählt, dass um aus diesem Führungszeugnis vorzeitig rausgenommen zu werden, muss man um Gnadengesuch bei Bundespräsidenten einreichen. Das heißt, ein Gnadengesuch ist, wenn man in der Tat früher rausgenommen wird. Das passiert ganz wenigen, ganz, ganz wenigen. Sonst ist so, dass wenn man einen Job findet und dann ein Zeugnis bringt, wo steht, was für Verbrechen man gemacht hat, ist der Job erledigt. Das heißt, einen Job zu bekommen ist extrem schwierig. Und dann natürlich die Umgebung, das fängt schon bei der Familie an. Viele Familien distanzieren sich von der Straftäterin. Nicht alle, einige stützen die auch, aber viele distanzieren sich und sagen, ach, du bist abgerutscht, mit dir will ich nichts zu tun haben. Gerade bei Zora, sie hat halbes Leben für Pflege oder Erziehung ihrer kleinen Halbschwester verbracht. Diese kleine Schwester war für sie ihr Ein und Alles. Hat sie am Leben gehalten. Sie sagte immer, wenn sie lächelte, war das Entschädigung für alles. Die Schwester hat jetzt super Job, wohnt in einer edlen Wohnviertel von Wien und will eigentlich mit der verbrecherischen Schwester nichts zu tun haben. Und wenn sie darüber redet, sagt sie einerseits, na gut, das ist schon in Ordnung, die hat es geschafft, aber man merkt, wie wahnsinnig ihr das wehtut, dass sie alles für diese Schwester getan hat, sie auch geschützt hat von Krächen der Eltern, von Auseinandersetzungen, wo der Vater die Mutter mit Messer bedrohte. Sie hat immer diese Schwester von allem geschützt und jetzt natürlich will sie mit dieser Ebene die Schwester nichts zu tun haben.
Aber dann nochmal die Frage, weil es eben schon eine Zeit gibt, wo diese Frauen dann wieder Fuß fassen möchten. Jetzt, wenn das eine ist, hätte ich jetzt verstanden, das ist sozusagen die Dokumente, die einfach bezeugen, dass man dieses Verbrechen gemacht hat. Aber was kann denn Gesellschaft leisten?
Gesellschaft kann vor allem leisten, dass man die nicht stigmatisiert, die Frauen. Weil Stigmatisierung ist die schlimmste Kraft, die in der Resozialisierung wirklich stört, die bis zu sie unmöglich macht. Also bei Zora ist es so, dass sie Glück hat. Die hat, als ich sie das erste Mal getroffen habe, ist sie 3 Jobs nachgegangen, als Serviererin, glaube ich, war sie, hat 4 Stunden geschlafen, sonst richtig geackert, weil sie aufgrund ihrer Straftat ihr ständiges Aufenthaltsvisum in Österreich verloren hat. Und jetzt wäre so, dass bei kleinsten Vergehen wäre sie sofort zurückgewiesen, obwohl sie hier geboren wurde. Aber vor allem, sie hätte keinen Job behalten können, ja. Und sie bemühte sich um diese Jobs, hat immer gesagt, ich hoffe, dass meine körperliche Kraft reicht, dass ich es wirklich schaffe. Dann hat sich wirklich Traum ihres Lebens erfüllt. Die wollte immer Automechanikerin werden, aber in Augen ihrer Familie war das nichts für ein Mädchen. Ein Mädchen und Automechanikerin, das gibt's nicht. Und dann hat sie wirklich gewagt, an einem Wettbewerb teilzunehmen, wo sich mehrere Leute beworben haben. Und diese Lehre war quasi nur für 6 Personen, glaube ich, vorgesehen. Und es haben sich 30 oder weiß ich nicht genau gemeldet. Und die hat in der Tat diesen Job gewonnen, also diese Lehrstelle gewonnen. Und jetzt darf sie ein Jahr lang, oder das ist sogar 2, ich bin jetzt nicht sicher, wie lange die Lehre dauert, darf sie es machen und ist begeistert, weil sie sagt, ihre Kollegen, nicht alle, aber ihr Chef und so wissen, wie es um sie steht. Aber ihre Art kommt gut an. Sie sagt, wenn ich wütend bin, dann kann ich meinen Motto anbrüllen. Den stört es nicht. Und die Kollegen haben Verständnis dafür.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Liebesbeziehung, weil Lea ist ja nicht frei, oder? Also ihre Freundin von damals ist nicht frei. Und haben Sie denn quasi beschlossen, das trotzdem quasi aufrechtzuerhalten? Es gibt ja auch diese, es gibt auch Brieffreundschaften sozusagen ins Gefängnis, aus dem Gefängnis. Oder war es damit vorbei, dass eine von den beiden
Nein, überhaupt nicht. Diese Beziehung hat ihre Auf und Abs, also ganz, ganz intensive. Teilweise habe ich die beschrieben. Also im ersten Moment hat Lea sich einer jungen Deutsche zugewandt, weil sie sagte, Zora geht raus. Danach wurde die Deutsche verlegt. Lea ist zusammengebrochen. Zora musste sie trösten. Die Beamtinnen haben sie darum gebeten, weil die Lea völlig zerbrochen ist und Zora musste sie wieder aufrecht erhalten. Und eigentlich haben sie beschlossen, ihre Beziehung aufrecht zu erhalten. Für Zora war es so, dass sie sagte, auch wenn die sexuelle, erotische Ebene nicht klappt, das ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich habe zum ersten Mal über mich mit jemand so reden können. Und zum ersten Mal im Leben hat mir jemand zugehört, hat mich ernst genommen. Das war für sie eine völlig neue Erfahrung. Und die sagt, diese Erfahrung hat Lea für sie zu einem unschätzbaren Menschen gemacht. Auch wenn sie eine andere Freundin hat, als Freund bleibt sie immer. Sie hat nur eine Bedingung Lea gestellt, dass sie bitte mit 2, sie sagte, hier gibt's 150 Frauen. Wenn du möchtest, gehe Beziehungen mit denen ein, alles. Ich dulde das, das ist für mich verständlich, dass du hier nicht allein sein willst. Nur bitte, es gibt 2 Frauen, die Zora sehr viel Schlimmes getan haben und sie unvorstellbar gemobbt haben und wirklich auf ihr Schicksal irgendwie auch Einfluss nahmen, ungewollt oder ja, einen bösen Einfluss. Bitte, mit denen darfst du nichts machen. Weil dann ist, und gerade mit einer der beiden hat Lea eine Beziehung angefangen und daraufhin hat Zora gesagt, so, jetzt will ich von dir nichts hören. Allerdings, als ich war bei ihr zu Hause und dann hat sie kistenweise die Briefe rausgeholt, die beide sich auch im Gefängnis geschrieben haben, weil sie haben sich oft nicht gesehen und haben auf der Toilette Briefchen versteckt, damit sie ohne Zensur sozusagen sich über alles, was im Gefängnis vorkommt, unterhalten konnten. Und ich habe ihr gesagt, ich glaube nicht, dass wenn Lea rauskommt, dass sie plötzlich so wirklich so das, und dann schmunzelte sie und sagte, ja, sie glaubt das wahrscheinlich auch nicht, dass das wirklich jetzt Schluss ist.
Ja, aber das sind natürlich trotzdem berührende Geschichten, weil es halt auch zeigt, egal in welcher Situation und auch wenn die Rahmenbedingungen jetzt wirklich schlecht sind, niemand wird behaupten, dass Gefängnisleben ein tolles Leben ist. Jetzt ist es in Österreich verhältnismäßig oder in Deutschland immer noch besser, viel besser als, keine Ahnung, in anderen Ländern dieser Welt. Aber es ist dennoch, bleiben diese Frauen emotionale Wesen, also auch mit Bedürfnissen und ist doch auch, wie soll man sagen, fast auch berührend, dass sie sich eben diese Liebesbriefe da geschrieben haben. Auf einen Fall möchte ich noch kommen, unter anderem, weil es über den auch so Zeitungsberichte gab und die Schlagzeile war die Rache des Engelsgesicht und du hast die Jasna getauft sozusagen. Die Rache des Engelsgesichtes impliziert natürlich eine schöne Frau, eine unschuldige Frau, und das macht neugierig, was ist denn da passiert. Ich sage nur kurz dazu, was sie für ein Urteil bekommen hat: 20 Jahre für versuchten Mord, Freiheitsentziehung, schwere Körperverletzung und schwere Nötigung. Kannst du uns kurz auch zu Jasna mitnehmen, was ist da passiert?
Jasna kommt aus einer Familie, die sich selbst als bosniakische Familie bezeichnet. Es sind Muslime, aber natürlich bosniakische Ausgabe von Muslimen. Die wurden nicht religiös erzogen. Also sie ist nie mit ihren Eltern in die Kirche gegangen, hat sich nie muslimisch angezogen. Blonde, blauäugige Frau, die wirklich an alles erinnert, aber nicht an typische Muslimin. Mhm. Es ist jetzt ein bisschen blöd.
Ja, aber natürlich deswegen das Engelsgesicht. Ja,
das so Engelsgesicht, ja. Vor. Und ihre Eltern, das ist sehr interessant, wie sie von ihnen redet, weil einerseits ist extrem konservative Rollenaufteilung. Die Mutter, die mit 15 geheiratet hat, sehr verliebt in ihren Vater war und bis zu ihrem Tod blieb. Und einerseits grauste mir, als sie Abläufe in ihrer Familie erzählten, diese knallharte Aufteilung auf, was der Mann alles entscheiden muss. Und der Mann ist wirklich Kopf der Familie. Und was die Mädels, was die Mutter sagt, ist, sei nicht so wichtig. Andererseits riesige Achtung von ihr gegenüber ihren Eltern, weil die Mutter zu Hause hat doch ihre Meinung gesagt. Der Vater achtete sehr auf sie. Als sie gestorben ist danach, war er eigentlich lebensunfähig später. Und die Jasna hat sich vorgenommen, so zu leben wie ihre Eltern, weil sie diese Rollenaufteilung, diese patriarchalische Welt in bosnischer Variante unheimlich akzeptierte. Deswegen suchte sie einen Mann, der genau so eine Rolle übernimmt. Und sie hat einen Landsmann gefunden, sehr jung noch. Ich glaube, er war 18 und sie auch. Die waren beide 18, als sie geheiratet haben. Nur der Mann entsprach nicht unbedingt dem idealen Mannesbild, wie sie den im Kopf hatte. Und war auch nicht treu, hat sich nicht unbedingt für die Familie eingesetzt. Bei ihr zu Hause war Einsatz des Vaters für die Familie oberstes Gut. Es war nichts Wichtigeres. Der Vater war für alles verantwortlich und er hat auch gesorgt für die Töchter, für die Frau. Und das war ein Arrangement, wo man sagte, na gut, wenn man sich so arrangiert, warum nicht? Und ihr Mann hat diese Rolle nicht erfüllt, hat auch laute Freundinnen. Und eine Freundin, die er hatte, da hat sie schon einen Sohn geboren. Und für sie war dieser Sohn, was auch ihre Eltern vergötterten, weil sie keine Söhne hatten, wie sie sagte. Sie sagte, mein Vater hat keine Söhne, deswegen liebt er seinen Enkel. Und es war klar, die Familie ist auf der ersten Stelle. Und für ihren Mann war das nie so. Der fuhr immer wieder unter Vorwand der Autoreparatur dann nach unten. Nach Serbien hat eine Kellnerin kennengelernt, Beziehung mit ihr angefangen. Und sie fing die Jasna anzurufen und fast zu mobben mit Telefonaten, indem sie immer wieder sagt, ja, lassen Sie doch Ihren Mann frei. Er sagt, er würde gerne mit mir leben, nicht mit Ihnen. Und Jasna hat die Welt nicht verstanden. Sie hat die Welt auch nicht später bei Gerichtsverhandlungen verstanden. Sie ist bis jetzt der Meinung, es gibt nichts Wichtigeres als Familie. Und ein Verrat an eine Frau, die alles für die Familie tut, ist die Todessünde, die nicht begangen werden kann. Also ich habe so eine Zitate im Koran gefunden. Paradies liegt zu Füßen der Mütter. Das heißt eigentlich, diese Gestalt der Mutter ist in der Familie was Heiliges. Und sie konnte nicht verstehen, warum er das nicht genauso sieht. Und nachdem diese Mobbing immer wuchs, hat sie sich entschlossen zu handeln und ist mit einem Cousin, der sowieso dann nach unten fuhr, ist sie mit ihm zusammengekommen, hat sie sich mit der Frau getroffen und hat sie im Streit, im Ringelei, hat sie ihr in der Tat, die hat als Putzfrau gearbeitet in einem Seniorenheim. Am Anfang hat sie so eine ätzende Substanz und hat sie mit dieser Substanz begossen. und sie wirklich dich schlucken lassen. Also grausame Tat, die die Richter nicht verstanden haben. Und sie zitiert mir das, wie der Richter sie fragt, warum haben sie den Mann auch nicht betrogen? Das wäre doch ganz einfach. Und die war nun sprachlos und sagte, sie kapieren gar nichts, die Österreicher. Die wissen nicht, dass man das nicht darf, dass die Familie heilig ist.
Und das heißt, sie hätte ihn auch nicht verlassen können?
So ist es. Sie sagte, heute hätte sie das wahrscheinlich gemacht. Aber damals war das für sie außerhalb des Möglichen.
Aber da muss ich jetzt schon ganz kurz irgendwie noch nachfragen, weil das eben so österreichische Kultur und dann bosnische Kultur oder serbische Kultur, ich sage das jetzt absichtlich so ein bisschen dazu, aber natürlich stellt sich die Frage dennoch, prallen da nicht auch kulturelle Wertvorstellungen aneinander? Weil gerecht, jetzt sage ich auch dieses blöde Wort, aber gerecht hat sie sich ja dann nicht an ihrem Mann, der sie betrogen hat, sondern sie hat ja der potenziellen Geliebten den WC-Reiniger eingeflößt. Also
so ist es, so ist es. Das war für mich das, was so unglaublich spannend war. Weil wenn man sie reden hört, die ist bis heute der Meinung, dass sie recht hatte. Die sagt zwar, gut, ich hätte jetzt bestimmte Dinge nicht gemacht. Ich hätte ihn wirklich laufen lassen, ja. Weil heute hat sie was dazu gelernt, sagt sie. Aber, dass es nicht richtig ist, eine Geliebte zu haben, dass sie eigentlich recht hatte, so zu handeln, weil die schuld ist, weil die an einen verheirateten Mann ranging, das meint sie bis heute. Mhm. Das heißt, diese völlig unterschiedliche Werte knallen derartig aufeinander hier, mhm, dass man fast, es ist fast hoffnungslos, die zu vereinbaren, denkt, mhm, man.
Das ist alles sehr spannend. Ich möchte noch auf einen Punkt kommen, weil du das jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, dass es natürlich schon auch die familiären Konzepte, also wie heilig muss eine Familie sein, was ist dafür zu opfern, wie viel Überforderung mutet man sich auch zu. Und dabei würde mich jetzt die Rolle, also von den Vätern haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber ich würde die Rolle der Mütter noch interessieren, weil das sind ja auch alles Töchter, also diese Täterinnen sind ja aufgewachsen und waren nicht immer diese Frauen, die sie dann dazu gebracht haben, sowas zu tun. Und welchen, gibt es da, das ist vielleicht die Frage, gibt es da auch ein Muster unter den Müttern oder ist das zu pauschal?
Ja, nein, es gibt verblüffendes Muster. Also mich hat es wirklich verblüfft, dass fast alle Mütter sehr lieblos, sehr streng gegenüber den Töchtern sind, dass diese Töchter ständig wie nach einer Fata Morgana der Liebe ihrer Mutter nachrennen oder Anerkennung ihrer Mutter, was sie nicht bekommen. Das war wirklich auffallend in vielen dieser Lebensläufe, wie, was für ein riesiges Defizit die Emotionalität der Mutter gegenüber der Tochter darstellt. Wirklich verblüffend, wo ich überlegt habe, woher kommt sowas? Das hat so, also das haben eigentlich fast alle Frauen, die in dem Buch beschrieben.
Und würdest du denken, ist das noch zeitgemäß im Sinne von, gibt es das heute jetzt auch noch? Weil du hast ja schon mit Frauen dich beschäftigt, die schon entweder jahrelang im Gefängnis sind oder vielleicht auch schon wieder heraus sind, also wo auch, ich würde mal sagen, vielleicht eine Generation schon dazwischen neu auf die Welt gekommen ist.
Bei den Ältesten ganz sicher, aber die Zora ist nicht mal 30 nach, mhm, 3 Jahren Gefängnis. Das heißt, als sie die Tat begangen hat, war sie so in 20er. Und gut, da spielt wieder kulturelle Komponente eine Rolle. Also die hat eben Migrationswurzel, ja, wie man es sagt, vielleicht spielt wieder das eine Rolle. Ich hoffe sehr, dass das heute ein bisschen anderes ist. Das hoffe ich wirklich sehr, weil an sich wächst das alles aus diesen traditionellen Rollenaufteilungen und in Deutschland auch aus unglaublicher Strenge, die Eltern gegenüber ihren Kindern ans Tageslicht legen. Also da ist nur in einer Familie ist ein Vater, der ein bisschen milder ist, aber der hat wieder keinen Mut, seiner Ehefrau zu widersprechen und stellt sich auch nicht vor der Tochter und verteidigt sie, mhm, sondern okay, wenn die Mutter so will, er mischt sich nicht ein. Und richtig gewalttätige Vater gibt es auch, aber ein-, zweimal gibt es gar nicht so oft. wie diese lieblose, kalte und super strenge Mutter. Und mit Generation hängt das sicher auch zusammen.
Jetzt würde ich als Feministin noch einwerfen, dass auch diese Mütter natürlich in einem patriarchalen System zurechtkommen mussten. Und das, was wir am Anfang gesprochen haben, dass man als Frau für sich gar keinen Wert hat, erst wenn man für die Familie, für die Gesellschaft, für andere was tut und damit sichtbar wird, dann spiegelt das zurück.
Ganz genau. Die stecken alle in traditionellen Rollen, in denen sie funktionieren müssen. Sonst sind sie nichts wert. Mhm. Das ist genau das.
Anna, ich möchte noch ganz kurz dabei bleiben, bevor ich dann noch auf deine Recherchen kommen möchte, wie sich die zwischen Österreich und Deutschland unterschieden haben. Aber jetzt frage ich dich als Theaterfrau, als sozusagen jemand, der in einer liberalen Gesellschaftsblase wahrscheinlich unterwegs ist mit offenen, progressiven Menschen, die sich ausdrücken. Jetzt will ich nicht die Theaterwelt glorifizieren, da gibt es auch genug, was nicht passt, wie wir erst vor kurzer Zeit wieder erlebt haben. Aber dennoch ist es eine liberale Fläche. Wie ist es dir denn ergangen persönlich mit diesem Ausschnitt der Welt?
Ja, ich staunte, dass ich doch in einer Blase lebe. Also ich war der Meinung, wie sehr viele meine Freundinnen, meine Freunde, dass wir die Welt sind. Also das heißt, dass wir eine zentrale Welt sind, die am Ränder auch andere Communities oder Gruppierungen hat. Aber an sich, so wie wir denken, so wie wir handeln, so handeln und denken überwiegende Teile der Gesellschaft. Und ich habe da durch die Recherchen und Auseinandersetzung mit diesen Schicksalen wurde mir klar, wie anmaßend und nicht zutreffend das ist. Dass letztendlich die großen Zusammenhänge, die sich wirklich durch diese Geschichten offenbaren, gar nicht so zentral in unserer Welt verankert sind, dass man unbedingt über Tellerrand sehen muss und in der Tat auch, wie soll ich sagen, entstehen von solchen Taten zum Beispiel, auch als die mitten in der Gesellschaft passieren, auch durch uns passieren, durch unsere vielleicht nicht hinschauen, durch unsere Nachlässigkeit im Umgang mit bestimmten sozialen Situationen, durch, was du sagtest vorher eben, ja, patriarchale Gesellschaft, die Frauen werden so geformt. Die Spuren merkt man immer um uns rum. Da lächelt man und sagt, na ja, die ist so eifrig oder okay, die Frau gibt sich so große Mühe. Man belächelt das ein bisschen oder findet das ein bisschen kurios, aber man nimmt das nicht ernst. Man wird sich nicht im Klaren, wie gefährlich und wie entscheidend wichtig alle diese Spuren sind, die ich eben im Lebensläufen gefunden habe. Und das war eine wirklich große Erkenntnis für mich.
Ja, das verstehe ich. Und ich glaube, es ist tatsächlich schon auch so, dass man überforderte Frauen, die will man natürlich nicht. Und deswegen tun Frauen alles, damit man ihnen die Überforderung nicht ansieht. Das ist, weil Frauen, die viel schaffen, die will man wiederum schon.
Absolut.
Und das ist natürlich auch sozusagen ein Double Bind, wo man schwer dann rauskommt. Aber ich will das gar nicht bis zum Ende analysieren, das kann ich auch gar nicht. Aber ich möchte noch ein bisschen darauf kommen, wie kamst du denn überhaupt zu diesen Frauen? Du hast dich für das Thema interessiert, aber du kanntest ja natürlich nicht 20 Straftäterinnen und hast eben in Deutschland und in Österreich recherchiert. Und jetzt interessiert mich natürlich der österreichische Aspekt. Wie aufwendig war es denn überhaupt, zu diesen Frauen zu kommen?
Also in Deutschland war ein bisschen zeitaufwendig, aber es ging ganz gut. Ich habe an Gefängnisdirektorinnen und Direktoren geschrieben und mit denen gesprochen und die haben dann Projektleiterinnen, Frauen meistens, zugewiesen und über die habe ich dann die Insassinnen gefunden, weil ich habe mein Profil beschrieben und die haben auch Insassinnen gefragt, ob sie sich wünschen, das und das und so fingen die Gespräche an. Ich musste immer ins Gefängnis über diese Schleusen und mit ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Das war abenteuerlich. Aber sozusagen, das ging. Auch wenn es sehr beeindruckend war und ein bisschen schwierig. In Österreich eröffnete sich eine kafkaeske Welt, die ich wirklich vorher so gar nicht gesehen habe. Es war verblüffend. Nach erster Absage, die sofort automatisch kam, habe ich eingereicht. Damals wusste ich noch nicht genau, wie das Projekt sein wird. Also ich habe wirklich sehr genau beschrieben und habe versucht, immer wieder Erlaubnis zu bekommen, weil hier läuft das nicht über Gefängnisdirektoren, sondern über das Justizministerium. Schwarzauer Gefängnisleiter, Gefängnisdirektor, war dem Projekt sehr zugetan und hat mich unterstützt. Ich hätte sogar schon eine Projektleiterin dort genannt bekommen. Eine wunderbare Frau, Sozialarbeiterin. So, aber hier Justizministerium, das war ein Kapitel für sich. Ich konnte monatelang keine verantwortliche Person finden. Ich schrieb und kriegte keine Antwort. Und es dauerte, glaube ich, 6 Monate lang, dass ich in der Tat erfahren habe über Freunde, über Bekannte. Ich habe alle angespannt, die ich überhaupt schon kannte, auch ehemalige Politiker, alle. Und dann habe ich erfahren, okay, diese Dame, die ist für diesen Bereich verantwortlich. Ich habe mich mit ihr getroffen, tolles Gespräch. Sie sagte, okay, wir machen einen Kompromiss. Sie bitten nochmal Gefängnisdirektor, dass er unterstützende Brief schreibt. Hat er sofort gemacht, hat er geschickt. Und dann dauerte monatelang eine, ja, ich nannte das Fake-Vorgänge, aber vielleicht soll man sie auch anderes nennen. Auf jeden Fall Austausch der E-Mail, ganz viele Telefonate, immer wieder Bitte, dass der Gefängnisdirektor sich erkundigt und hilft, bitte, bitte. Und irgendwann im Juni wurde ich wirklich ungeduldig. Mein Verlag wollte Texte, ich sollte die bis September abgeben. Ich habe noch kein einziges Gespräch hier. Es war grauenhaft, schlaflose Nächte und alles. Aber vor allem Gefühl der Ohnmacht, weil man kann mit jedem, mit allen aufnehmen. Wenn man aber weiß, mit wem man zu tun hat, wenn man Probleme kennt, man kann um Lösung kämpfen. Aber das war wirklich, deswegen habe ich das Kafkaes genannt. Man wusste nichts. Man war wie in so einem leeren Raum, wo nichts durchdringt. So.
Aber das heißt, wenn ich das zusammenfasse, dann ging es auf dem normalen behördlichen Weg eigentlich nicht. Und erst mit viel, kennst du jemand, kannst du mir helfen? Also das, was ja Österreich immer wieder ein bisschen vorgeworfen wird, dass man nur, wenn man wen kennt, der wen kennt.
Kam zu dem Gespräch,
noch nicht zum Ergebnis, aber das ist sozusagen wie ein Türöffner. Ja, das kann man an der Stelle sicher auch mal noch kurz sagen. Abschließend würde ich dich noch kurz fragen, was denkst du denn, was wir besser machen könnten, also wir jetzt sozusagen, wir Frauen, aber auch wir, wo wir alle in gesellschaftlichen kleineren und größeren Blasen sind, um den Druck weg oder weniger werden zu lassen?
Na, vor allem, man muss reden. Also dieses Tabu, mit dem alle diese Themen belegt sind, auch Frauenthemen, nicht nur Gefängnis, das ist grauenhaft. Das ist, wie du sagtest, wenn man top funktioniert, ist man die Siegerin und alle kommen mit Bewunderung entgegen. Aber wie dazu kommt und was passiert, wenn man eben nicht schafft, darüber redet man nicht, das ist tabu belegt. Und auch da, letztendlich, als ich keine Erlaubnis bekommen habe, Gefängnis zu besuchen, man dürfte darüber nicht reden. Man dürfte nicht darüber reden, welche Position oder welche Lage die ehemaligen Insassinnen in der Gesellschaft dann haben. Es will niemand das hören. Die Leute haben genügend Probleme. Das geht niemand was an. Also das Gespräch ist so wichtig und dass man sich wirklich im Klaren wird, was alles noch in der Gesellschaft existiert, was riesigen Einfluss auf Frauenschicksale hat.
Ja. Liebe Anna, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt muss ich einmal schon auch noch sagen, wie das Buch eigentlich heißt. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Es sind tolle Fälle drinnen und es heißt Vom Stürzen und Wiederaufstehen, Geständnisse aus dem Frauengefängnis. Das Buch ist im Überreuter Verlag erschienen und ist ein Realitätscheck, sehr schön geschrieben. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und bei euch sage ich auch vielen Dank. Und weil wir ja schon über Netflix und so weiter gesprochen haben, jetzt sage ich euch noch eine kleine Sache. Also zum einen haben wir über das Gefängnis in Schwarzau gesprochen. Das ist das einzige Frauengefängnis in Österreich. Mit Stand März gab es einen Anteil von, also insgesamt in Österreich von 6,82%. Also es gibt 639 Frauen und 9.366 Männer in heimischen Gefängnissen. Schwarzau ist das einzige Frauengefängnis. Und in Schwarzau gab es auch prominente Frauen, die man wahrscheinlich kennt, wie Elfriede Blauensteiner oder Estibaliz Carranza, die vom Boulevard und auch von allen anderen wahrscheinlich unter die Ice Lady bekannt ist. Und jetzt kommt noch mein Serientipp dazu. Denn Killing Eve ist auch eine, muss man sagen, tatsächlich sehr unterhaltsame Revenge-Geschichte einer Auftragsmörderin. Und da beginnt die Serie in Wien. Und die Hauptdarstellerin sitzt in einem Eissalon und dieser Eissalon heißt Schleckeria. Und das war genau der Name vom Eissalon von Estibaliz Carranza, in dem sie zwei Männer in Eistruhen, nein, ich darf gar nicht lachen, aber ermordet hat und in Eistruhen aufbewahrt hat. So, das war jetzt noch ein bisschen Tipps zum Nachschauen. Es gibt auch einen Trailer, den hänge ich in die Shownotes dazu. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Woche und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin alles Liebe und Baba.